Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wenn wir zur Predigt ein Wort aus dem ersten Petrusbrief, es ist so kurz, dass wir alle sitzen bleiben können dabei. 1. Petrus 2, Vers 24. Da heißt es von Jesus: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Amen. Heute geht es also um das Kreuz von Jesus. Und das ist nicht schön. Jesus ist da qualvoll gestorben. Und man kann sich wirklich fragen, warum wird das so genau beschrieben in der Bibel? Warum widmen alle vier Evangelien dem sehr viel Raum? Fast bis ins Detail werden da die letzten Stunden von Jesus beschrieben. Und wenn man in den Rest des Neuen Testaments schaut, dann merkt man, es gibt immer und immer wieder den Tod von Jesus am Kreuz. Paulus schreibt einmal: Ich wollte unter euch nichts anderes wissen als Jesus und Jesus am Kreuz. Die Frage ist, warum ist das so? Man kann sagen, das Kreuz ist das zentrale Heilmittel beim christlichen Glauben. Wenn wir uns also heute mit Jesus am Kreuz beschäftigen, dann kann man sagen, wir sind hier, um heil zu werden. Und wie das so ist, wenn ich zum Arzt gehe, bevor er mir eine Medizin verschreibt, stellt er einmal die Diagnose. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns zunächst auch einmal mit der Diagnose beschäftigen, mit dem, was das Kreuz eigentlich heilen soll. Und dazu, es haben sich schon einige gewundert, was ich da Komisches in der Kanzel versteckt halte. Ich zeige es uns jetzt. Was ist das, Tobi? Nicht ganz ein Apfel. Was für ein Apfel? Ein abgeknabberter Apfel. Jetzt stellen wir uns vor, ich nehme diesen abgeknabberten Apfel und ich lege ihn unter unsere Wohnzimmercouch. Ja, lege ich Probleme mit meiner Frau. Angenommen, meine Frau merkt es nicht sofort. Und ich lege noch andere ähnliche Dinge unter die Wohnzimmercouch. Irgendwann wird das Folgen haben. Es wird vielleicht ein bisschen komisch riechen bei uns. Es kann auch sein, dass Ameisen und anderes nicht hier kommen, wenn da so langsam etwas vor sich hin fault. Jetzt kann ich sicher versuchen, das Ganze mit Raumspray zu übertünchen, damit man das nicht riecht, aber es wird sich nicht ganz vermeiden lassen. Warum sage ich das hier? In unserer Seele gibt es viele solche abgeknabberte Äpfel, die da vor sich hinfaulen und die unsere Seele von innen heraus vergiften. Jedes böse Wort, jede Bitterkeit, Unehrlichkeit und so weiter. Das ist unentsorgter Müll, der in unserer Seele liegt und den wir nicht so einfach loswerden. Und jetzt könnten wir durchaus sagen, naja, da weiß ich schon, da kenne ich schon einige Leute, bei denen das zutrifft. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann wird uns ein Spiegel vor die Augen gehalten und es wird uns gesagt, das ist nicht nur das Problem von anderen Leuten, das ist auch dein Problem. Paulus schreibt einmal im Römerbrief: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott für sie geplant hätte. Alle sind schuldig geworden und haben das Ziel verfehlt, könnte man sagen. Das Wort Sünde hat ursprünglich gar keine religiöse Bedeutung gehabt. Das Wort Sünde hat schlicht und einfach geheißen, wenn ich zum Beispiel mit einem Pfeil und Bogen schieße, und ich treffe daneben. Das war Harmatia, so wie es im Griechischen heißt. Und Paulus sagt uns, wir alle haben daneben geschossen. Wir alle haben das nicht erreicht, was sich Gott eigentlich für uns vorgestellt hätte. Ich verwende dazu gerne dieses Bild. Stellen wir uns vor, wir stellen die ganze Menschheit in einer Reihe auf. Da drüben stellen wir Leute hin, die wirklich Großartiges geleistet haben. Sagen wir ein Mahatma Gandhi oder eine Mutter Teresa. Und auf die andere Seite, Sie können sich jetzt überlegen, wen Sie da hinstellen. Sagen wir Adolf Hitler oder Josef Stalin. Und jetzt, die erste Frage ist, wo ordnen wir uns da ein? Die meisten Leute sagen, naja, irgendwo in der Mitte. Die zweite Frage, und jetzt wird es ernst, ist, wo zieht Gott die Linie? Das heißt, ab wo sagt Gott, hier geht's noch und ab hier geht's nicht mehr. Und was wir im Neuen Testament zu lesen bekommen ist, Gott zieht die Linie ganz weit oben. Und zwar direkt neben Jesus Christus. Jesus war der Einzige, der im Leben das verwirklicht hat, was Gott sich eigentlich vorgestellt hätte für uns Menschen. Und von daher sagt ein Paulus, alle haben das Ziel verfehlt. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hat. Und das ist die Diagnose, die uns gestellt wird, wenn wir zum Arzt gehen, wenn wir zum Kreuz kommen. Aber jetzt kommt das Heilmittel. Ich habe es schon vorhin vorgelesen. Petrus sagt uns, Jesus Christus hat unsere Sünde auf sich genommen und hat sie aufs Kreuz getragen. Ich drücke es jetzt einmal so aus. Jesus sagt, ja, du hast das Ziel verfehlt. Du hast die Herrlichkeit verloren, die Gott dir zugedacht hat. Aber das mache ich jetzt zu meinem Problem. Oder manchmal sage ich es Schülern oder Konfis so, Jesus sagt, ich löffle die Suppe aus, die du dir eingebrockt hast. Das ist der Hintergrund hinter dem Satz, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Im Neuen Testament finden wir dazu verschiedene Bilder. Und ich möchte einige dieser Bilder uns heute noch nahebringen. Das eine Bild kommt aus der Rechtsprechung. Immer wieder heißt es, dass wir durch Jesus gerecht gesprochen werden von Gott. Auch eine Geschichte, die ich in dem Zusammenhang gerne erzähle, die Geschichte von den zwei Freunden. Zwei Freunde, die miteinander in die Schule gehen, miteinander Matura machen und sich nach der Matura aus den Augen verlieren. Der eine studiert Jus, wird Richter und der andere macht einmal dies und einmal jenes und schließlich kommt er mit dem Gesetz in Konflikt. Und wie es halt so ist, er kommt ausgerechnet vor seinen ehemaligen Freund als Richter. Und jetzt ist dieser Richter in einem Konflikt. Einerseits, seine Aufgabe ist, er muss gerecht sein. Er kann jetzt nicht sagen, weil du mein Freund bist, richt mir das schon irgendwie. Aber andererseits, das ist sein Freund, der da vor ihm steht. Und was macht er? Die Geschichte geht weiter, indem der Richter diesen Angeklagten verhört, ihm ganz knallhart seine Schuld nachweist, ihn zur höchsten Geldstrafe verurteilt, die man dafür verhängen kann. Und am Ende des Prozesses geht der Richter runter, zieht seine Richterrobe aus, zieht seine Geldtasche und zahlt genau diesen Betrag, zu dem er seinen Freund verurteilt hat. Und damit hat er beides erfüllt. Er ist gerecht, unparteiisch und er ist liebevoll. Und genau das sehen wir am Kreuz. Es wäre ein grobes Missverständnis, wenn wir sagen, Gott drückt doch das eine oder andere Auge zu. Damit würden wir Gott so malen, als wäre er ein netter alter Opa, der manchmal ganz lieb lächelnd auf uns herabschaut. So wird uns Gott nicht beschrieben in der Bibel. Sondern Gott wird uns beschrieben als jemand, der uns durchschaut, bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens. Von Jesus heißt es einmal, er hat Augen die Feuerflammen. Aber das ist nur die eine Seite. Indem Gott uns durchschaut, indem Gott uns ernst nimmt, auch unsere dunklen Zeiten ernst nimmt, kommt und sagt, das mache ich jetzt zu meinem Problem. Und Jesus kommt auf diese Erde und zahlt nicht Geld, sondern er zahlt mit seinem eigenen Leben, damit wir frei werden. Und als der steht Jesus heute vor uns. Als der, der uns das anbietet, ich habe mein Leben für dich gelassen. Ein zweites Bild, was wir in der Bibel finden, das hat mit dem Wort Erlösung zu tun. Auch das Wort Erlösung ist ursprünglich kein religiöser Begriff gewesen, sondern er stammt aus dem Wirtschaftsleben. Und zwar folgendes, angenommen ich gerate in Schulden, und zwar wirklich in Schulden, so dass ich sie einfach nicht mehr zahlen kann. In der damaligen Zeit, da hat es noch keinen Privatkonkurs gegeben, sondern da kommt dann irgendwann der Gläubiger und sagt, so, jetzt will ich mein Geld haben. Und ich sage, es tut mir leid, ich kann es nicht zahlen. Gut, dann will ich zumindest einmal ein Haus haben und einen Grund haben. In Ordnung, aber das ist noch lange nicht genug. Und schließlich sagt der Gläubiger, gut, es bleibt mir nichts anderes übrig, du wirst am Sklavenmarkt verkauft. Und so stehe ich dann plötzlich da am Sklavenmarkt und Leute kommen vorbei, glotzen mich an und wollen mich kaufen. Und dann kann es sein, dass es einen Verwandten von mir gibt, dem das so zu Herzen geht, dass er sagt, ich kratze mein ganzes Geld zusammen, um diesen armen Kerl zu erlösen, freizukaufen. Und damit war das mein Erlöser. Und deshalb sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele Menschen. Und als der steht Jesus heute vor uns. Wir werden die, die am Sklavenmarkt stehen, gefangen sind, unfrei sind und Jesus sagt, ich zahle für dich. Deine Vergangenheit legt dich nicht mehr fest. Du bist nicht mehr festgelegt auf die Fehler von früher, auf die Sünden von früher. Ich habe gezahlt für dich und du bist frei. Und das dritte Bild, das kommt aus dem damaligen Tempelkult. Damals im Tempel in Jerusalem hat es folgendes Ritual gegeben. Wenn mir bewusst wird, ich brauche Gottes Vergebung, ich bin schuldig geworden, dann besteht für mich die Möglichkeit, dass ich ein junges Lamm nehme, ich gehe in den Tempel, gehe zum Priester, gebe dort meine Schuld zu, lege meine Hände auf den Kopf dieses Lammes und dann wird dieses kleine Tier geschlachtet. Und mir ist bewusst, eigentlich müsste ich jetzt hier sterben, aber an meiner Stelle stirbt dieses Lamm. Und deshalb ist im Neuen Testament immer wieder so oft die Rede von Jesus als dem Lamm Gottes. Weil Jesus genau das verwirklicht hat. Eigentlich müssten wir da sterben und Jesus sagt, nein, ich sterbe an deiner Stelle. Ich trage das für dich. Und das letzte Bild, das kommt aus dem Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Paulus schreibt einmal, dass Gott in Jesus die Welt mit sich versöhnt hat. Das wissen wir alle, immer wieder brauchen wir Versöhnung. Wenn da irgendetwas zwischen mir und jemandem anderen liegt, wenn ich jemandem anderen Unrecht getan habe und es war wirklich etwas Schwerwiegenderes, was einfach unsere Beziehung jetzt trübt, dann ist es wohl einmal dran, dass ich sage, du, es tut mir leid. Entschuldigung. Verzeih mir. Und damit wächst Versöhnung. Wächst die Beziehung wieder. Nur, im Neuen Testament ist es eigentlich anders. Im Neuen Testament geht die Initiative von Gott selber aus. Wir sind schuldig geworden, aber Gott sagt, ich suche die Beziehung zu dir. Gott geht uns nach. Und deshalb wird Jesus ein Mensch. Und deshalb stirbt Jesus schließlich an einem Kreuz. Und Paulus sagt uns, an der Stelle von Jesus bitten wir jetzt alle Menschen, lass dich versöhnen mit Gott. Mit anderen Worten, nimm das an, was Jesus für dich getan hat, dass er dir die Hand entgegenstreckt. Vertrau dich neu diesem Gott an, der alles für dich gegeben hat. Und darum geht es am Karfreitag. Und dazu sind wir heute eingeladen, dass wir schlicht und einfach zu Gott sagen, ja. Ja, ich brauche das. Ich brauche das, dass du für mich gestorben bist am Kreuz, Jesus. Ich brauche das, dass du mich ganz neu berührst und dass du ganz neu in mein Leben kommst. Und ich brauche deine gute Herrschaft. Und Jesus hat versprochen, dass er das erfüllt, wenn wir ihn darum bitten. Dass er uns verzeiht, wenn wir ihn darum bitten. Dass er wirklich in unser Leben kommt, wenn wir ihn darum bitten. Dass er unser Leben unter seine gute Herrschaft bringt, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Aber eines ist wichtig, Gott zwingt uns das nie auf. Gott macht das nicht einfach so und jetzt ist es erledigt, sondern Gott wartet darauf, dass wir jetzt selber bitten. Gott klopft an unserer Tür, aber er geht nicht einfach rein, sondern er wartet darauf, dass wir ihm die Tür selber öffnen. Wir feiern heute am Abend ja auch das Heilige Abendmahl und das ist eine ganz, ganz große, großartige Gelegenheit, dass wir das zu Gott sagen. Ja, ich brauche das. Ich brauche deine Vergebung. Komm du in mein Leben. Amen.